Gut, am heutigen Tag, wie Sie sehen, geht es von Seiten der Labormedizin um das Thema Nieren- und Urindiagnostik. Ich möchte Ihnen also vorstellen, welche Parameter man verwendet, um festzustellen, in welchem Zustand die Niere halt ist, und des Weiteren Ihnen auch darstellen einige Untersuchungen, die man direkt im Urin halt durchführt. Man kann grundsätzlich sagen, dass man die Untersuchungen, die man durchführt, bei der Fragestellung, in welchem Zustand ist die Niere, die beziehen sich einerseits auf Untersuchungen, die man unmittelbar aus dem Blut halt macht. Das wären halt Untersuchungen, wie Sie die hier sehen, Harnstoffuntersuchungen, Kreatininuntersuchungen, Cystatin-C-Untersuchungen. Das sind alles Untersuchungen, die sich darauf beziehen, in welchem Zustand die Niere, in welchem Zustand ist die, wie steht es um die glomeruläre Filtrationsrate, die ja enorm wichtig ist für die Entgiftungsfunktion des Körpers. Und diese Untersuchungen haben jetzt zunächst mal, die ich genannt habe, noch keine differenzialdiagnostische Bedeutung, sehr wohl dann aber einige andere, die ich Ihnen dann gleich auch vorstellen möchte. Dann geht es des Weiteren darum, dass diese Untersuchungen dort oben, die sind mit großen diagnostischen Lücken behaftet, die sind also nicht besonders empfindlich, und um das zu verbessern, muss man halt hingehen und diese Parameter bestimmen, nicht nur im Blut, sondern zusätzlich auch im Urin, und wie Sie das aus der Vorklinik halt wissen, geht es da um Clearance-Untersuchungen. Gut, und abschließend geht es dann auch um ein anderes Thema der Nierendiagnostik. Da geht es nicht nur darum, in welchem Zustand sind die Glomeruli, sondern in welchem Zustand ist das Tubulusapparat. Und dann geht es um das sehr wichtige Thema, wenn wir feststellen im Urin, dass der aufschäumt, dann hat das häufig damit zu tun, dass wir eine Proteinurie haben. Und dann muss man halt differenzieren, ob es ein glomerulärer Schaden ist oder aber ein tubulärer. Wie man das macht, ist dann auch Thema der heutigen Veranstaltung. Im Seminar werden wir uns dann kaprizieren auf die Urin-Teststreifen-Diagnostik, wo das eine oder andere schon mal falsch gemacht wird, werden wir da ausführlich besprechen, und Urinsediment-Diagnostik. Gut, zunächst mal die Klassiker, die man benutzt in der Diagnostik der Niere, wären der Harnstoff und das Kreatinin. Sie wissen, wenn der Arzt zunächst mal orientierend bei einem Patienten, den er nicht gut kennt, gucken möchte, in welchem Zustand die Organsysteme halt sind, dann kann er sich bei verschiedenen Organen verschiedene Parameter angucken. Und bei der Niere sind es allen voran dann zunächst mal der Harnstoff und das Kreatinin. Und das Problem ist jetzt, dass er häufig das anwendet, und wenn er da auf Untersuchungsergebnisse stößt, die unauffällig sind, dass die Werte sich also im Bereich des Referenzwertes befinden, dass er dann dem Patienten sagt, es ist alles in Ordnung, da braucht man keine Sorge zu haben, dass da irgendwie ein Schaden vorliegt, das ist nicht richtig. Wir haben also sehr gewaltige diagnostische Lücken, wie Sie vermutlich schon wissen. Um das vorwegzunehmen, die diagnostische Lücke, wenn Sie mit dem Harnstoff arbeiten, ist 75%, also sehr spät kommt man erst dahinter, dass mittels dieses Parameters dahinter, dass was nicht in Ordnung ist. Und beim Kreatinin ist die diagnostische Lücke auch sehr groß, die ist nämlich 50%. Und um es an der Stelle vorwegzunehmen, ein neuerer Parameter, den Sie vermutlich noch nicht so kennen, das ist das Cystatin C, der funktioniert dann allerdings was besser, diagnostische Lücke so 20-30%. Über alle Parameter werden wir gleich ausführlich zu sprechen haben. Also, mit anderen Worten, wenn der Arzt vom Harnstoff und Kreatinin Gebrauch macht, dann tut er das häufig, um zunächst mal festzustellen, ob an der Niere irgendwas nicht in Ordnung ist. Zur Ausschlussdiagnostik eignet sich das, wie gesagt, vor dem Hintergrund der großen diagnostischen Lücken nicht besonders. Sehr wohl allerdings, wenn Sie da was finden, dann ist quasi Holland in Not, dann hat man sich wirklich intensiv um diese Patienten zu kümmern. Was sind weitere Fragestellungen? Wenn man diese Parameter Harnstoff und Kreatinin halt bestimmt, dann geht es darum, wenn bei jemandem bekannt ist, dass er eine Niereninsuffizienz hat, wo steht er, wie entwickelt er sich, gerade wenn Sie konservativ mit Medikamenten behandeln. Vielleicht können Sie das an diesem Parameter ganz gut nachvollziehen. Und des Weiteren, wenn die Niereninsuffizienz dann sehr fortgeschritten ist, wann ist die Indikation gegeben, dass tatsächlich eine Dialyse durchgeführt wird? Wie häufig sollte das geschehen? Wie intensiv ist das? Das kann man ebenfalls mit Hilfe dieser Parameter, insbesondere gerne mit dem Kreatinin halt machen. Des Weiteren hat man dann vor Augen zu haben, dass es eine ganze Reihe von Substanzen, Umweltgiften, aber auch Medikamenten gibt, die die Niere sehr stark schädigen können. Und um Beispiele zu nennen, es gibt eine ganze Reihe von Analgetika, ganz bekannt ist Phenacetin, macht bei denjenigen, die das chronisch nehmen, eine sogenannte Phenacetin-Niere, ist also sehr gefürchtet, Oder was Antibiotika angeht, Aminoglycoside sind sehr stark dafür bekannt, dass sie halt das Nierentubulussystem schädigen können, aber auch das Innenohr. Und letztendlich, wie man sich leicht vorstellen kann, Zytostatika sind von kritischer Bedeutung. Und wann immer Sie diese Medikamente einsetzen, sollten Sie halt die Nierenfunktion mit dem Kreatinin, gegebenenfalls der Kreatinin-Clearance, sich angucken, um da halt Rücksicht drauf zu nehmen, gegebenenfalls also Abstand gerade von diesen Medikamenten zu nehmen, die selber nephrotoxisch sind, oder aber die Dosierung halt zu reduzieren. Und dann gibt es des Weiteren viele Medikamente, die von Niereninsuffizienzen betroffen sein können, bezüglich der Tatsache, ob man sie geben darf oder in welcher Dosierung. Und da geht es darum, dass die Dosen angepasst werden müssen. Das geht einerseits für Medikamente, die primär halt wasserlöslich sind, aber auch viele andere, die nicht wasserlöslich sind, also so Lipophil, die werden halt in der Leber verstoffwechselt, wasserlöslich gemacht, dann ebenfalls halt über die Niere oder die Galle halt ausgeschieden. Und da geht es darum, ja, über die Nierenparameter festzustellen, wie dosiert man die denn nun. Um Ihnen mal ein kurzes, aber wichtiges Beispiel zu geben, wenn jemand Herzinsuffizienz ist oder Herzrhythmusstörungen hat, dann werden die digitales Präparate gerne eingesetzt, einfach an das Digoxin. Und dieses Digoxin hat eine sehr geringe therapeutische Breite nur. Wenn man das falsch dosiert, überdosiert, ja, dann gefährdet man den Patienten sehr häufig und viele Patienten sind auch zu Tode gekommen. Das wissen die Ärzte, dass man gerade bei Niereninsuffizienz sehr vorsichtig zu sein hat. Man hat das früher dann so gemacht, dass man vorsichtig hineindosiert hat und hat dann geguckt, wann sich die Symptomatik halt Herzinsuffizienz oder Rhythmusstörung zurückbilden, hat vor allen Dingen aber darauf geachtet, dass der Patient darüber berichtet, sieht er Farben. Darunter versteht man, wenn dieses Präparat in gefährlich hoher Dosierung dann oder diesen Punkt erreicht hat, dass die Konzentration zu hoch ist, dann wird die Welt so wahrgenommen, als wenn sie unter einem Gelb- oder Orange-Schleier halt liegen würde. Und man hat dem Patienten das auch gesagt, wenn das wahrzunehmen ist oder ihnen übel auch wird, dann ist der kritische Punkt erreicht und dann geht man hin und reduziert die Präparate etwa um 20-30% und hat klassischerweise gesagt, da stehen sie dann einigermaßen richtig, also sind sie gut dosiert. Aber das ist nicht der optimale Vorgehensweg. Heute kann man das anders machen. Man kann hingehen mit Hilfe von Computerprogrammen oder aber auch, indem man ganz einfach das Internet bemüht. Da geht man auf so Seiten, wie sie die hier darstellen, auf dosing.de. Das stammt von der Universität Heidelberg, von den Pharmakologen dort. Die Adresse lautet dosing.de, wie Sie das hier sehen. Und dann können Sie dann hier einen Punkt anklicken, Dosierung bei Niereninsuffizienz. Und all die Medikamente, die in Deutschland verfügbar sind, die kritisch sein könnten, sind dann im Hintergrund gelistet. Und ich präsentiere Ihnen mal ganz kurz hier am Beispiel vom Digoxin, was Sie dann für Informationen übers Internet innerhalb von Attosekunden quasi kriegen. Da sind zunächst mal ein paar Eckdaten eingespielt, dann die extrarenale Ausscheidung, die ist halt 30%, das heißt über die Nieren wird diese Substanz zu 70% ausgeschieden. Die Halbwertszeit beträgt etwa 36 Stunden, wenn jemand nierengesund ist. Und wenn Sie jetzt einen Patienten haben, dann gehen Sie einfach wie folgt vor. Sie können hier dann eingeben in diese Internetmaske, so wie ich das jetzt getan habe. Zum Beispiel ein Patient ist 50 Jahre alt, er hat ein Gewicht von 70 Kilogramm. Dass es ein Mann ist, wird reflektiert durch diesen Faktor von 1,1. Bei Frauen wäre hier 1,0 anzuklicken. Und den einzigsten Wert, den Sie dann tatsächlich von Ihrem Patienten wissen sollten, ist halt, dass wie das Serumkreatinin ist. Sie wissen, das Serumkreatinin ist normalerweise, sollte nicht höher als 1,1 sein. Ich habe hier also meinen ersten Patienten dargestellt mit einem Wert von 2 Milligramm pro Deziliter und einen zweiten auch dann noch, der mehr Niereninsuffizienz ist, mit 4 Milligramm pro Deziliter. Und dann sehen wir auf dieser Internetseite unmittelbar, dass die Kreatinin-Schätzclearance, die bei einem jungen Mann beispielsweise 120 Milliliter pro Minute sein sollte, hier schon deutlich reduziert ist beim ersten Patienten, nämlich auf 44 Milliliter pro Minute und beim zweiten sieht es noch schlechter aus, 22 Milliliter pro Minute ist das. Und die Ausscheidungskapazität, die ist dann unter diesen Bedingungen herabgesetzt von 100% auf etwa 60% beim ersten Patienten und Sie sehen hier unmittelbar beim zweiten Patienten sogar auf 45%. Oder aber, wenn wir über die Halbwertszeiten sprechen, die wäre dann reduziert von ehemals 36 Stunden auf etwa 60 Stunden beim ersten Patienten und bei dem anderen Fallbeispiel wären das halt 80 Stunden. Und das, was Sie dort dann schon mal informativ gut zusammengetragen bekommen haben, sehen Sie hier dann nochmal zusammenfassend halt kommentiert. Was Sie jetzt tun können, um die Therapie bei diesem Patienten optimal einzustellen, ist, dass Sie die Erhaltungsdosis von 100% auf 61% halt reduzieren. Oder aber Sie arbeiten mit der Zeit und würden das Dosierungsintervall halt verlängern, ja, von 1,0 auf 1,6 oder im zweiten Fall wäre das dann der Faktor 2,2. Und was man in der Praxis dann tut, ist, man greift entweder zu kleineren Medikamentendosen, also da müssen die Tabletten natürlich auch so zur Verfügung gestellt werden, oder aber man zerkleinert die Tabletten, das geht allerdings in vielen Fällen nicht, weil die Galenik dadurch dann zerstört wird von diesen Schutzkapseln, die diese Medikamente häufig haben. Und in der Praxis wird man dann entweder über die Medikamentengröße oder aber das Dosierungsintervall arbeiten, aber in vielen Fällen mit dem Dreisatz über beides, um das Ganze halt zu optimieren. So geht man also vor, um vor einer Therapie halt zu gucken, wie kriege ich am schnellsten diese Medikamente halt aufgesättigt. Das heißt auf der anderen Seite nicht, dass Sie nicht bei kritischen Medikamenten und wenn es dem Patienten nicht gut geht, auch Blut abnehmen, um dann durch das sogenannte therapeutische Drug-Monitoring, TDM, halt zu gucken, wo er genau steht. Dann sollte im Allgemeinen nichts schiefgehen können, aber shit happens. Ich kann Ihnen sagen, ich habe früher mal in der Schweiz, französischen Schweiz gearbeitet, im Wallis, und da hatten wir in einem deutschsprachigen Krankenhaus eine französische Schwester, die die erste Woche da war. Und auf der anderen Seite war eine Patientin dort, die schwer herzinsuffizient war und unter 50 Kilogramm gewogen hat. Und wir haben sie dann eingestellt, morgens mit einer halben Tablette Digoxin und mittags und abends und zur Nacht mit keiner. Und diese Schwester hat das leider falsch gelesen, falsch verstanden. Und von montags bis Freitag ist dann diese Dosierung verabreicht worden. Wenn Sie da genauer hingucken, sehen Sie, dass das fast die sechsfache Dosierung ist. Und am Freitagnachmittag, wie das so typisch ist, ist sie dann kollabiert. Wir sind dann dahin und haben sie in einem enorm schlechten Zustand halt gefunden, hat vielfach erbrochen, ist aber wieder auf die Beine gekommen. Ja, und wir konnten dann erfahren, dass sie alle Farben des Regenbogens schon zwei, drei Tage gesehen hatte, war darauf nicht hingewiesen worden, hatte sich also nicht gemeldet und war letztlich dann auch kollabiert. Und Gott sei Dank ist sie nicht zu Tode gekommen, haben die Medikamente natürlich radikal reduziert. Ich war noch neugierig, wollte wissen, wie die Spiegel waren, aber erfahrenere, ältere Kollegen haben dann gesagt, mal lieber hier keine forensischen Dokumentationen setzen. Ich weiß also bis heute nicht, wie hoch der Spiegel gewesen ist, und wie gesagt, sie hat es Gott sei Dank überlebt, aber sowas passiert halt. Wie gesagt, nebenbei haben Sie im Hintergrund die Möglichkeiten, wenn Sie unsicher sind, heutzutage bei wichtigen Medikamenten das auch schnell prüfen zu lassen, gerade auch wenn der Patient nicht richtig mitarbeitet, die Compliance gering ist oder wenn er am Magen-Darm-Trakt halt Probleme hat, Diarrhöen, dann lohnt es sich auf diese Art und Weise nochmal gegenzufassen. Gut, dann geht es weiter mit dem ersten Parameter, den ich Ihnen vorstellen will. Harnstoff. Wenn Sie den bestimmen, dann ist das leider mit verschiedenen Imponderabilien so verbunden. Das heißt, dieser Parameter ist sehr schlecht einzuschätzen. Das heißt, wenn jemand sehr viel Fleisch isst, ja, oder in einem katabolen Zustand ist, ne, unter anderem, wenn Fieber vorliegt oder eine Neoplasie und er kachektisch ist oder wenn er hungert, dann ist dieser Parameter sehr schlecht zu kalkulieren und eine unbefriedigende Situation. Wichtig des Weiteren für diesen Parameter ist, dass er sowohl glomerulär filtriert wird, wie andererseits tubulär sezerniert, aber er wird in großem Umfang auch tubulär rückresorbiert. Und das ist jetzt letztgenanntes sehr variabel. Das heißt, wenn jemand eine normale Diurese hat, etwa 1,5 bis 2 Liter am Tage trinkt, die Niere gut perfundiert ist, dann wird es dazu führen, dass nur etwa 30% dieses Parameters zurückresorbiert wird. Andererseits, wenn er durstet, das wäre jetzt ein physiologischer Zustand noch, dann kommt es halt zur Antidiurese, langsamer Fluss halt in dem Tubulussystem und relativ viel Harnstoff wird dann rückresorbiert, akkumuliert also im Körper und wir kriegen sehr schnell dann sehr hohe Konzentrationen. Das ist jetzt nur eine physiologische Situation. Wichtiger wird das allerdings bei Krankheitszuständen, die ich Ihnen hier mal kurz dargestellt habe, und zwar aus dem Grunde, Harnstoff wird gegenüber dem Kreatinin häufig nicht präferiert. Da sagt man, der ist nicht so gut unterwegs. Aber bei diesen beiden Erkrankungen, akutes Nierenversagen oder in der Transplantationsmedizin, hat er sehr wohl seine Bedeutung. Woran liegt das jetzt? Wenn Sie eine akute Nierenperfusion haben, akutes Nierenversagen haben, dann haben Sie halt eine Oligourie oder gar keine Perfusion mehr, also eine Anurie. und haben sie ganz starke antidiuretische Zustände. Ganz viel wird zurückresorbiert und der Harnstoff steigt also sehr schnell auf sehr hohe Konzentrationen. Und unter diesen Bedingungen können Sie also diesen Parameter sehr gut verwenden, würden also frühzeitig darauf hingewiesen, dass tatsächlich ein akutes Nierenversagen sich ereignet und können den Verlauf spontan oder unter Therapie gut verfolgen. Eine andere Fragestellung wäre in der Nierentransplantation. Da können wir immer wieder Abstoßungen halt finden und die führen halt dazu, dass das Immunsystem im Organ reagiert. Entzündungsprozesse spielen sich ab, das schwillt das Organ. Wir haben ebenfalls wieder eine sehr schlechte Perfusion und eine starke Antidiurese. Sehr stark akkumuliert der Harnstoff und zeigt Ihnen enorm früh an, dass Nierenabstoßungen hat stattfinden. Und deswegen ist dieser Harnstoff, beispielsweise wenn Leute nierentransplantiert worden sind, in der Zeit, wo es ihnen kritisch geht, wo sie im Krankenhaus sind, wird er also monitorisiert. Das heißt, fast auf täglicher Basis verfolgt man den und der wird Ihnen besonders früh anzeigen, dass eine Abstoßung im Gang ist. Ja? Gut, dann, wie ich eben schon sagte, hat er aber grundsätzlich viele Nachteile. Er ist von den drei genannten Parametern derjenige, der am wenigsten empfindlich ist. Und das heißt, drei Viertel der Nieren muss eingeschränkt sein bezüglich der GFR, dann reagiert er halt. Und wie er zu bestimmen ist im Labor, das ist für Sie von geringerer Bedeutung, müssen wir nicht drüber sprechen. Ja, dann geht es um den Parameter Kreatinin. Was ist dazu zu sagen? Der ist jetzt sehr stark abhängig, wie Sie wissen, von der Muskelmasse. Im Extremfall, wenn Sie einen Bodybuilder vor sich haben, haben wir sehr hohe Werte. Und das ist zunächst mal nicht so kritisch. Kritischer ist es umgekehrt, wenn jemand mehr einen Leptosomen-Körperbau hat, geringe Muskelmasse, das ist vor allen Dingen bei älteren Patienten der Fall oder auch bei kleinen Kindern oder wenn die Patienten weiblichen Geschlechts sind. Dann haben wir halt sehr wenig Kreatinin zunächst mal im Blut und dieser Parameter reagiert relativ spät, dass wir da also unter diesen Bedingungen auch mit einer größeren diagnostischen Lücke leider dann zu rechnen haben. Ja, dann sehen Sie hier, wie über das Alter hinweg dieser Parameter sich entwickelt, über die Kindheit, Adoleszenz bis ins frühe Erwachsenenalter. Dann haben wir diesen Grenzwert quasi erreicht von 1,1 Milligramm pro Deziliter. Und ab dem 30. Lebensjahr kann man sagen, reduziert sich dann die GFR bei Männern wie Weiblein. Gut, bei diesem Parameter ist die diagnostische Lücke jetzt schon ein bisschen geringer, aber für das klinische Management in vielen Fällen unbefriedigend, sie liegt bei 50%. An dem Punkt wären Sie quasi in dem Moment, wenn Sie eine Lebensspende durchführen. Wenn also jemand seinem Ehepartner oder seinem Kind Niere halt spenden würde, dann wären Sie schlagartig beispielsweise auch in dieser Situation. Also befriedigend ist diese große diagnostische Lücke halt nicht. Und um die zu verbessern, könnte man jetzt hingehen und das Kreatinin bestimmen, nicht nur im Blut, sondern auch im Urin, nämlich im 24-Stunden-Sammelurin. Das ist allerdings sehr aufwendig, der Patient muss zweimal kommen und beim Sammeln passieren viele, viele Fehler. Und deswegen hat man sich gefragt, in welcher Art und Weise könnte man denn das auch besser machen, ohne eine tatsächliche Kreatinin-Clearance in der Praxis durchzuführen. Und dann haben halt Wissenschaftler und Mathematiker sich schon vor langer Zeit zusammengesetzt und haben sogenannte Schätz-Clearance-Verfahren halt definiert. Und die Autoren, die sich da besonders einen Namen gemacht haben, schon vor mehr als 50 Jahren, sind Cockcroft und Gold. Und die sind dann hingegangen, haben zunächst mal eine universell anwendbare Formel kreiert. Also die funktioniert relativ gut bei Leuten, die wenig niereninsuffizient sind, aber auch ausgeprägter niereninsuffizient. Und dann müssen Sie auf der einen Seite halt das Kreatinin im Blut bestimmt haben, im Serum oder Plasma. Und dann spielt des Weiteren halt rein das Alter, das Geschlecht und auch das Gewicht. Also nach einem bestimmten Algorithmus wird das dann verrechnet. Und damit kann man dann Werte generieren, die eine ähnliche Aussagekraft schon haben, also sicherlich nicht so gut sind, als wenn Sie tatsächlich eine Kreatinin-Clearance durchführen. Dann ist man aber hingegangen und hat sich gefragt, diese universell einsetzbare Formel, kann man die vielleicht optimieren auf Patienten, die uns besonders am Herzen liegen, die also eine Niereninsuffizienz tatsächlich haben und die zum Beispiel Zytostatika appliziert kriegen, wo man also dann sehr genau gucken muss, wie die zu dosieren sind. Und dann sind andere Experten hingegangen und haben die sogenannte MDAD-Formel halt kreiert. Das fußt darauf, dass eine multizentrische Studie mal durchgeführt worden ist, die lief unter dem Titel Modification of Diet in Renal Disease, MDRD als Akronym, deswegen heißt das so. Und diese Formel ist jetzt besonders aussagekräftig dann, wenn Sie eine Niereninsuffizienz tatsächlich schon haben, die klinisch relevant ist, wenn die GFR also kleiner 60 halt ist. Das spielt jetzt ebenfalls in der Berechnung wieder eine Rolle, dass Sie das Serumkreatinin halt kennen, ebenfalls wieder das Alter, das Geschlecht und auch die Rasse, werden allerdings dann mathematisch nach einem anderen Algorithmus halt verrechnet. Und wo immer wir halt in der klinischen Versorgung wissen, der Einsender stammt aus der Nephrologie oder ist eine Intensivstation oder eine onkologische Station, wir wissen ja von unserer EDV her, welches Alter die Patienten haben, welches Geschlecht sie haben, dann verrechnen wir das direkt und geben den Klinikern also direkt das Ergebnis nach dieser MDAD-Formel an. Wir gehen dann immer davon aus, dass es sich bei den betroffenen Patienten um Kaukasier handelt, wenn in Ausnahmefällen mal Asiaten oder Afrikaner am Start sind, dann muss der behandelnde Arzt halt ein bisschen halt noch nachrechnen. Und dann gibt es eine etwas andere Fragestellung, nämlich ob man bei Patienten, wo das noch so nicht bekannt ist, noch nicht diagnostiziert worden ist, dass sie eine Niereninsuffizienz haben, wie kann man das am besten feststellen? Dann sind wieder Experten hingegangen und haben die sogenannte CKD-Formel halt kreiert. Die kann man also zum Screening in der Gesamtbevölkerung gut verwenden. Die ist halt optimiert darauf, wenn die GFR noch recht gut ist, aber sich das so langsam, die Tendenz hat, sich zu verschlechtern, um die kritischen Patienten herauszufiltern, zu identifizieren. Ja, läuft das wiederum nach einer anderen Formel. Ja, Kreatinin spielt wieder eine Rolle, auch das Alter, das Geschlecht und die Rasse, aber wie gesagt, andere mathematische Algorithmen im Hintergrund, um diese Rechnungen dann zu praktizieren, um die umzusetzen. Gut, wie dieser Parameter, das Kreatinin, zu bestimmen ist, müssen Sie eigentlich nicht wissen. Allerdings ein, zwei kurze Bemerkungen. Die typischen Untersuchungen auf Kreatinin werden im Labor durch eine Farbstoffreaktion halt durchgeführt, nach Jaffe, so heißt der Erstautor. Und die ist relativ zuverlässig, die können Sie weitestgehend anwenden. Allerdings unter folgenden Bedingungen, wenn die Glucose mal sehr hoch ist, wir Ketonkörper haben oder eine Hämolyse vorliegt, dann kann der mal ein bisschen ungenau halt werden. Und dann hat man im Hintergrund, Gott sei Dank, eine andere Bestimmung, die ist enzymatisch aufgehangen, die ist halt dann spezifischer und die sollte man dann präferieren. Wenn Patienten gut unterwegs sind, dann werden sie mit beiden Untersuchungsverfahren ganz ähnliche Ergebnisse kriegen. Die sind fast zu 100% miteinander korreliert, die Referenzwerte stimmen überein. Aber wenn es den Patienten bestimmte kritische Situationen vorliegen, dann sollten sie auf das Enzymatische halt ausweichen. Mehr oder weniger weltweit finden Sie auf den Anforderungsbögen auch immer so beieinander halt die Möglichkeiten, halt die klassische Reaktion anzufordern oder die enzymatische. Früher hat man das ungern gesehen von Seiten der Krankenhausverwaltung, dass sie das durchgeführt haben. Die Untersuchungen waren nämlich 10-mal so teuer, dann hat man das quasi untersagt, nur reserviert für bestimmte schwierige Fragestellungen. Aber heute ist das so, Untersuchung nach Jaffe kostet 5 Cent ja, an Reagenzien im Labor, die andere irgendwie 20. Das ist also kein wirtschaftliches Gut und da können Sie sich also ohne weiteres drüber hinwegsetzen. Also wie gesagt, relativ gleichwertige Untersuchungen, aber wenn es mal kritischer wird, können Sie sehr wohl auf die enzymatische halt zurückgreifen. So, und dann geht es um einen Parameter, den die Wissenschaftler schon seit mehr als 20 Jahren kennen, das ist das Cystatin C. Eingeführt so in die klinische Versorgung wird er mehr und mehr seit etwa 5 Jahren. Was sollte man über diesen Parameter halt wissen? Man weiß da gar nicht so Detailliertes drüber und man weiß, dass er von allen kernhaltigen Zellen, wie Sie es hier sehen, einfach produziert wird. In sehr konstanter Menge halt ist sowas wie ein Housekeeping-Parameter. Und der ist jetzt sehr robust in Richtung auf ja, die Präanalytik. Er ist nämlich unabhängig davon, wie die Ernährungslage des Patienten ist, welche Muskelmasse er hat, ob er fiebrig ist, welches Alter er hat und welches Geschlecht. Und in der letzten Zeit haben dann einige Leute, die sich da besonders darauf kaprizieren wollten, Publikationen halt raushauen wollten, dann wohl aufgezeigt, wenn man exzessiv raucht oder sehr ausgeprägte Schilddrüsendysfunktionen hat, Über- oder Unterfunktionen, dass das mal leicht die Werte verändern kann, aber in der klassischen klinischen Versorgungslage spielt das wenig eine Rolle. Merken Sie sich also mal, dass er sehr, sehr robust ist. Ja, und dieser Parameter, der ist jetzt dann doch empfindlicher. Die diagnostische Lücke wird behauptet, dass die zwischen 20-30% mal liegt. Und Werte, die über 1 Milligramm pro Liter liegen, die wären zunächst mal suspekt dafür, dass jemand eine eingeschränkte GFR halt hat. So, und wenn man schon sehr zufrieden sein kann, dass der Parameter so wie er ist, im nativen Zustand viel leisten kann, kann man das jetzt optimieren, indem man nämlich wieder so eine Schätzclearance berechnet, und zwar jetzt mit Hilfe vom Cystatin C. Die Formel, wie das geschieht, ist dann hier für Sie mal gelistet, müssen Sie sich natürlich nicht merken, auch nicht zur Prüfung. Aber was dabei herauskommt, ist dann hier illustriert, ganz kurz. Da wird das Ganze bezogen auf den Goldstandard, ja, das wäre die Inulin-Clearance. Und Sie sehen hier zunächst mal 15 Patienten, ja, und wenn Sie da genauer hingucken, ja, das sind jetzt die grünen Balken, wären dann die Cystatin-10-Werte dargestellt und Werte größer 1, das sind insgesamt 11 hier, die haben also pathologische Befunde. Und auf der anderen Seite kann man dann die Inulin-Clearance halt berechnen. Das wären die blauen Balken. Und Sie sehen zunächst mal, wie das auch zu erwarten wäre, dass die sich in Bezug auf das Cystatin C dazu invers verhalten. Der nächste Punkt ist aber, dass man bei diesen 15 Patienten sich die Mühe gemacht hat, tatsächlich mal Inulin zu spritzen, also exogen zu geben, hat dann die Inulin-Clearance letztendlich berechnet. Und ja, das sind halt die roten Balken. Und dann sehen Sie, dass also die tatsächlichen Werte, die roten Balken, sehr, sehr gut übereinstimmen mit denjenigen, die man mit dieser Schätzclearance halt berechnen kann. Und das soll Ihnen nur illustrieren, dass man bei Biomarkern halt nicht nur die halt zu verwenden hat, muss im nativen Zustand. Man kann auch bestimmte Berechnungen halt vornehmen und sie auf diese Art und Weise halt optimieren. Und ich denke, das sind sehr gute Ergebnisse, dass man in Zukunft also mit diesem Parameter Cystatin C und insbesondere auch mit diesen Optimierungen vermutlich viel arbeiten wird. So, dann geht es um Parameter, die differenzialdiagnostische Bedeutung auch haben. Welche wären das? Da gibt es zum Beispiel eine relativ häufige Erkrankung, dass Patienten eine Pharyngitis, eine Mandelentzündung haben, sie fiebern dann auf und man hat dann festgestellt, dass es häufig beta-hämolysierende Streptokokken sind, dieses Krankheitsbild verursachen. Und dann nach 2-3 Wochen entfiebern die, aber 1-2 Wochen später fangen die mit dem Fieber wieder an, das geht denen klinisch nicht gut. Und als man das sich genauer mal angeguckt hat, hat man festgestellt, dass die Antikörper, die halt diese Bakterien bekämpfen, nachdem sie das getan haben, zeigen sie halt in vielen Fällen leider eine Kreuzreaktivität mit den Basalmembranen der Nieren, aber auch mit den Herzklappen und können da dauerhaft halt zu Schädigungen halt führen, schwerwiegenden auch. Deswegen ist das sehr gefürchtet. Und um aufzuzeigen, ob eine derartige Infektion halt vorliegt, die diese Gefahr in sich birgt, kann man jetzt ja Antistreptolysin, abgekürzt ASL, halt bestimmen oder ein Parameter, der in der jüngsten Zeit eingeführt worden ist, die Antidienase B, die ist noch ein bisschen empfindlicher, ein bisschen spezifischer, wird also heute bevorzugt. Und wenn Sie dann feststellen, dass ein Patient in der Situation ist, dann müssen Sie halt sehen, dass Sie den antiphlogistisch behandeln, wenn die Mandeln halt vergrößert, zerklüftet sind, muss man da eventuell präemptiv die Mandeln halt auch entfernen und in Zukunft diese Patienten bei Mandelinfektionen großzügig halt antibiotisch abschirmen. Dann ist es des Weiteren so, dass Patienten dadurch auffallen, dass der Urin in der Form auffällig ist, dass er aufschäumt. Wie Sie wissen, ist das in vielen Fällen die Situation, dass der eine Proteinurie hat. Und der Hintergrund dazu kann sein, dass jemand einen Diabetes mellitus hat, nach langer Verlaufszeit einen arteriellen Hypertonus. Und besonders häufig, in 40-50%, sind das halt Glomerulonephritiden. Und um bezüglich dieser Differentialdiagnose die Arbeitshypothese zu untermauern, kann man dann Folgendes machen. Wenn Sie eine Glomerulonephritis haben, heißt das ja, dass Antikörper die Basalmembranen attackieren oder Antigen-Antikörperkomplexe fallen dort aus. Und dann wird das Komplementsystem involviert und dabei werden Komplementfaktoren halt verbraucht. Das heißt, typisch für eine Glomerulonephritis ist ein Komplementverbrauch, den kann man in vielfältiger Art und Weise halt bestimmen. Und ein Parameter, der aber besonders zuverlässig ist, weil er präanalytisch sehr stabil ist, das wäre das C3. Und wenn Sie das bestimmen und das ist erniedrigt, dann spricht das für einen Komplementverbrauch und untermauert die These halt, dass eine Glomerulonephritis halt vorliegt. Das allerdings, dass die Werte unter dem Referenzwert liegen, dass das aussagekräftig ist, das ist nur gewährleistet in der Situation, wo die Patienten wirklich eine Klinik zeigen. 3-4 Tage später reagiert der Körper nämlich schon in einer akuten Phasereaktion und dann werden die Komplementfaktoren halt nachproduziert und die würden sich dann halt im niedrigen Referenzbereich halt finden und das wäre dann aussagekräftig. Und um zu wissen, ob Sie in dieser Phase vielleicht schon so sind, wo Sie die Werte ein bisschen anders zu interpretieren haben, entweder ergibt sich das anamnestisch oder aber Sie gucken tatsächlich, ob eine derartige akute Phasereaktion vorliegt. Ja, und das typischste oder einfachste Parameter, mit dem man das aufzeigen kann, Sie messen einfach das CRP und wenn das schon erhöht ist, wie gesagt, dann sind Sie in dieser Phase schon und dann wäre halt mehr typisch, dass die Werte im niedrigen Referenzbereich liegen und nicht unter diesem. Und wenn Sie jetzt der Meinung sind, das könnte eine Glomerulonephritis sein, dann geht man ein bisschen dezidierter, differenzierter des Weiteren vor. Man guckt sich die Proteinurie genauer an und insbesondere, wenn man die charakterisieren kann als sogenannte selektive Proteinurie, das wäre also, dass nur Albumin ausfällt. Ja, dann sind das Zustände, die noch relativ harmlos sind, wo also gutartige Glomerulonephritiden mehr vorliegt, wie beispielsweise ein Lupus. Und dann konzentriert man sich auf bestimmte Untersuchungen halt. In diesem Fall bei Verdacht auf Lupus wäre das die Anti-Doppelstrang-DNA-Antikörper. Die würde man sich halt näher halt angucken. Und wenn Sie andererseits sehen, dass die Proteinurie jetzt erstens von der Menge ausgeprägter ist, aber vor allen Dingen auch unselektiv, dann heißt das, dass das weiter fortgeschritten ist. Der typische Befund wäre also, dass sie nicht nur Albumin ausgeschieden wird, sondern in der Proteinurie-Diagnostik finden Sie zusätzlich auch Transferrin und Immunglobuline. Und wenn Sie das feststellen können, ja, das sind dann die aggressiveren Verlaufsformen, hier beispielsweise mal am Beispiel Gut Pasteur hat dargestellt. Ja, wenn das in Frage käme, erweitern Sie Diagnostik auf die Untersuchung von Antibasalmembran-Antikörpern. Was gibt es des Weiteren dann noch? Dann findet man teilweise, wenn Sie die Proteinurie-Diagnostik voll durchführen, finden Sie leichte Ketten, halt, die sich im Urin halt nachweisen lassen. Das wäre halt typisch für ein Plasmozytom. Beim Plasmozytom werden die leichten Ketten ausgeschieden, können dann im Urin nachgewiesen werden, allerdings nicht mit den Teststreifen. Die Teststreifen, die der Hausarzt häufig so anwendet, sind völlig unempfindlich dagegen. Also es wäre ein kardinaler Fehler, wenn Sie versuchen würden, damit die Diagnostik zu machen. Nein, Sie müssen ein größeres Labor involvieren. Die können diese leichten Ketten dann ohne weiteres halt nachweisen. Und dann setzt man halt nach durch eine Immunfixationselektrophorese beispielsweise. Ja, und wie gesagt, diese Untersuchungen, die werden dann allerdings, sind dann zunächst mal orientierender Art, die ich Ihnen ja gerade beschrieben habe, um eine Arbeitshypothese weiter zu unterstützen. Und der Goldstandard wäre dann allerdings, dass Sie invasiver werden und Biopsien halt nehmen. Das gilt insbesondere für die Glomerulonephritiden, aber auch, wenn wir uns im Bereich der Organtransplantation halt bewegen und flankierend dann bildgebende Verfahren. So, Clearance-Untersuchungen. Dazu muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Man muss dem Patienten nicht nur Blut abnehmen, sondern der Patient muss Urin auch abgeben. Den muss er über 24 Stunden sammeln und damit der muss repräsentativ halt sein. Ja? Und ein kleines Aliquot wird dann, nachdem es homogenisiert ist, der 24 Stunden Urin ins Labor gegeben. Es geht allerdings sehr häufig geht das schief, dass der Patient oder das Personal das nicht richtig so umsetzen mit dem Sammeln und da gibt es ganz, ganz häufig große Schwierigkeiten. Wir haben ganz häufig leider falsche Ergebnisse zu beklagen, aufgrund dessen, dass das mit dem Sammelurin nicht so gut klappt. So, hier haben wir zunächst mal die klassische Formel, die wir in der Prüfung irgendwie hin und wieder auch mal zur Anwendung bringen, die Sie sich angucken sollten, kennen Sie aus der Vorklinik. Um die Clearance zu berechnen, braucht man die Urinkonzentration vom Kreatinin, man braucht das Urinvolumen, dividiert das durch die Konzentration vom Kreatinin im Serum mal die Zeit. Das ist die einfachste Form dieser Formel und wenn Sie es problematische Patienten vor sich haben, insbesondere kleine Kinder, dann muss das halt noch optimiert werden auf die Körperoberfläche und ja, dabei dient als Referenz die Körperoberfläche eines Erwachsenen mit 1,73 Quadratmetern und dann wird die Körperoberfläche noch in Relation halt gesetzt. Die wiederum ergibt sich natürlich aus Nomogrammen, aus der Größe und dem Gewicht. So, und wenn Sie die Kreatinin-Clearance dann durchführen, dann kommen Sie typischerweise bei jungen Damen so auf Werte von 110 Milliliter pro Minute, bei jungen Männern sind es 120 Milliliter pro Minute und ab 30 fällt das etwa um 10 pro Lebensdekade halt ab. Die diagnostische Lücke, die wir bei diesem Verfahren dann zu erwarten haben, die würde 10% betragen und das ist völlig ausreichend für fast alle Fragen der klinischen Versorgung. Mehr braucht man eigentlich nicht zu tun. Ganz, ganz selten kommt es man dazu, dass Nephrologen insbesondere es dann noch genauer wissen wollen und die bestimmen, lassen dann die sogenannte Inulin-Clearance halt bestimmen. Dazu müssen sie also exogen diese Substanz auch spritzen. Diese Clearance ist ein ganz klein wenig größer und die diagnostische Lücke, die sich bei diesem Verfahren dann ergibt, wenn sie Legeartes durchgeführt worden ist, die ist kleiner als 1%. Das wäre somit der Goldstandard. Aber wie gesagt, in vielen Fällen ist das nicht notwendig, brauchen sie nicht zu spritzen, sondern die endogene Kreatinin-Clearance ist völlig ausreichend. Und eine letzte Clearance, die Sie kennen sollten, das wäre die sogenannte PAH-Clearance. Dieses Akronym steht für Para-Aminohippursäure. Diese Substanz wird, wenn das Blut durch die Glomeruli fließt, komplett dort abfiltriert. Und wenn sie durchs Tubulus-System fließt, ebenfalls komplett dort ausgeschieden, wird dort komplett sezerniert. Und man kann sagen, dass etwa 20% des Blut- oder Plasmaflusses in den Glomeruli filtriert wird und etwa 80% tubulär sezerniert werden. Rückresorbiert wird diese Substanz halt nicht. So, und was man jetzt vielfach macht, ist, dass man, was diese PAH-Clearance angeht, eine sogenannte Filtrationsfraktion bestimmt. Das wäre ein Quotient aus der Inulin-Clearance und der PAH-Clearance. Das normale Verhältnis bei einem Gesunden liegt etwa bei 0,2. Und wenn Sie jetzt Schäden haben, wo zu differenzieren ist, ob das glomerulär oder vaskulär ist, ja, dann guckt man sich an, in welcher Art und Weise dieser Quotient verschoben ist. Ist er kleiner als 0,2, das spricht das für einen glomerulären Schaden. Ist er größer als 0,2, ist das ein vaskulärer. Dann werden Sie sich fragen, wofür braucht man sowas? Typische Frage wäre beispielsweise eine Nierentransplantation. Da entwickeln viele Patienten halt eine sogenannte akzelerierte Transplantationsvaskulopathie oder Atherosklerose. Und das ahnt man und viele Organe werden deswegen nachher verloren und bildgebend versucht man, das zu monitorisieren. Aber es sind meistens sehr kleine Gefäße nur betroffen und das kann man bildgebend schlecht darstellen. Und mit diesem Parameter gelingt es also im Grunde genommen ja, diesem Quotienten, der wird dann größer als 2, aufzuzeigen, ob ein derartiger vaskulärer Schaden sich entwickelt. Und wenn das der Fall ist, muss man also frühzeitig intervenieren. So, Kreatinin-Clearance, nochmal so ein paar Dinge aus der Praxis. Was ist der Vorteil davon, dass Sie sich die Mühe machen, eine Kreatinin-Clearance zu bestimmen, im Vergleich dazu, dass Sie sich die Verhältnisse nur im Blut oder Plasma angucken? Kreatinin-Clearance, wenn Sie einen Patienten vor sich haben, ja, der eine Nierenschädigung durchläuft, zum Beispiel bei Diabetes mellitus, Arteriellem Hypertonus oder Glomerulonephritis, dann wird der Anfangswert von etwa 120 Milliliter pro Minute über 15, 20 Jahre sich langsam verschlechtern. Und Sie können das die ganze Zeit halt wahrnehmen und darauf dann halt reagieren. Und erst dann, wenn die Kreatinin-Clearance bei 60 Milliliter pro Minute ist, dann werden die Werte halt auch im Blut steigen über diesen Referenzwert von 1,1 Milligramm hinweg. Dann allerdings in den nächsten 1, 2, 3 Jahren doch rasend schnell. Dann orientiert man sich also am Kreatinin im Blut. Was noch viel wichtiger ist, ist, dass man sich den Kaliumspiegel anguckt bei diesen Patienten, die dann tatsächlich niereninsuffizient geworden sind, weil die können von Tag zu Tag dramatisch steigen. Und das ist dann, wie Sie wissen, Grund für hyperdynamische Herzrhythmusstörungen, dass die Leute also unter anderem Herzflimmern, Flattern kriegen, daran halt versterben. Das brauchen Sie im Übrigen dann nicht zu messen, diese Kaliumwerte, sondern der einfache Blick auf der Intensivstation, auf dem Monitor, ja, aufs EKG zeigt Ihnen das. Also verschiedene Auffälligkeiten sind ja da gegeben, wie Sie wissen. Also insbesondere, dass die T-Zelle so stark prominent ist, so Z-gipfelartig sich halt verändert hat. So, dann sind wir bei Untersuchungen aus dem Urin. Wie Sie hier sehen, gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Abnahmebedingungen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen werde, sondern das werden wir im Seminar halt besprechen. Für bestimmte Fragestellungen sind die halt reserviert, sind die halt optimal. Gut, Untersuchungen zur tubulären Funktion. Was kann man dazu sagen? Wie Sie wissen, der Tubulusapparat hat die Aufgabe, die Hämostase des Wasser- und Elektrolythaushaltes halt zu garantieren. Wenn Aminosäuren und Proteine ausgeschieden werden, diese Ressourcen sind wichtig, er muss das rückresorbieren, auch die Glucose und andere Substanzen. Gut, um jetzt zu gucken, wie der Tubulusapparat unterwegs ist, kann man Verschiedenes machen. Man kann unter anderem sich die Urinosmolarität angucken und ist die größer als 600 Milliosmol pro Kilogramm, dann ist alles in Ordnung. Wenn die kleiner ist, ist das nicht in Ordnung. Was macht man dann? Dann macht man einen Provokationstest, lässt die Patienten halt dursten über etwa 8 bis 12 Stunden. Und in diesem Durstversuch, wie man das nennt, sollte diese Urinosmolarität sich dann um das Dreifache steigern lassen. Wenn das nicht der Fall ist, spricht das also für verschiedene Differentialdiagnosen, wie Sie die hier gelistet sehen. Der andere Punkt ist der, wenn der Tubulusapparat nicht in Ordnung ist, dann sieht man das daran, dass Proteine halt ausgeschieden werden. Und zwar solche, die besonders klein sind. Das sind die Mikroglobuline, Alpha-1 und Beta-2-Mikroglobulin. Die sind so klein, dass sie immer über die Glomeruli in den Primärhahn geraten. Aber das Tubulussystem muss sie dann zurückresorbieren. Und wenn das Tubulussystem gut unterwegs ist, dann werden sie im Endhahn nichts mehr davon finden. Ist das Tubulussystem allerdings geschädigt durch Ischämie, durch Umweltnoxen, durch eine Pyelonephritis, dann tauchen diese Mikroglobuline dort sehr wohl auf. Gut, Proteinurie-Diagnostik, letztes Thema. Woran erkennt man das? Ein erstes Zeichen ist, wenn Ihnen jemand darüber berichtet, dass der Urin halt schäumt. Wenn Ihnen das suspekt ist und der Patient nicht darüber redet, nehmen Sie das Urinröhrchen einfach mal, schütteln es auf. Und wenn das hier so eine schöne Schaumkrone hat, ja, wie ein gutes Pilz, dann ist das sehr suspekt darauf. Man kann sagen, in 90%, wenn Sie so einen Befund haben, dann ist das tatsächlich eine Proteinurie. Woran liegt das überhaupt? Die Proteine haben halt einen hydrophilen und einen phoben Anteil, ja, und ja, setzen amphipathisch, nennt man das auch, und die setzen die Oberflächenspannung vom wässrigen Milieu, unter anderem Urin, halt herab, und deswegen schäumt das so. 90% verbirgt sich tatsächlich eine Proteinurie dahinter. Was sehr wohl auch mal eine Differentialdiagnose sein kann, ist, wenn jemand sehr viel Milch trinkt, ja, einen Liter so am Tag, über Wochen hinweg, Tag für Tag also, dann ergibt sich das. Und ganz selten können Sie auch mal finden, dass wenn die Industrie den Cappuccino so gut vorbereitet, dass er sehr gut schäumt, da sind eine Reihe von inerten Substanzen drin, die das so zum Aufschäumen bringen. Das kann also mal eine Differentialdiagnose sein. Wenn Sie darauf prüfen wollen, sagen Sie dem Patienten einfach, dass in der Woche, ja, also relativ lange, mal nicht so viel Milch trinkt oder gar keine mehr trinkt und auch diese Cappuccinos sistiert. Und auf diese Art und Weise können Sie das dann mal ausschließen. Ansonsten in der Proteindiagnostik, was kann man dazu sagen? Leichte Mengen an Proteinen schaden auch Sie an, dann aus, wenn Sie sich körperlich anstrengen, wenn Sie Fieber haben oder wenn Sie vegetativ ein bisschen labil unterwegs sind. Also bis 100 Milligramm, das ist sehr wohl noch in Ordnung. Wenn es mehr ist, mehr als 150, dann ist es nicht mehr in Ordnung. Oder wenn ein unphysiologisches Muster in der Urin-Eiweißelektrophorese halt auftaucht. Gebe ich Ihnen gleich 2, 3 Beispiele noch zu. Ja, und beginnen tut das immer mit einer sogenannten Mikroalbuminurie. Das heißt, Albumin wird ausgeschieden in geringen Mengen von 30 bis 300 Milligramm Albumin pro Tag. Das übersetzt sich meistens in einer Konzentration von 20 bis 200 Milligramm pro Liter. Das Problem ist, dass diese Mengen von den typischen Teststreifen nicht wahrgenommen werden können. Ja, die haben also eine Nachweisgrenze von 200 und da würden Sie diese Sachen übersehen, definitiv. Und da müssen Sie, um da anders zu verfahren, halt deutlich teurere immunologische Teststreifen einkaufen, die sind 5-mal so teuer in etwa. Die haben aber eine ausreichende Nachweisgrenze von 20 Milligramm pro Liter. Damit können Sie dann sehr wohl arbeiten. Das Beste ist allerdings, Sie schicken es ins Labor mit verschiedenen Verfahren, Bioret-Nachweis beispielsweise, kann man sehr viel empfindlicher dann noch arbeiten. Dann sollten Sie wissen, dass bei der Proteindiagnostik diese Teststreifen unterschiedlich empfindlich sind. Albumin wird beispielsweise sehr gut erkannt, das IgG schon ein bisschen schlechter. Die Immunglobuline, ja, da muss man sagen, die werden nur noch zu einem Drittel etwa erkannt und die leichten Ketten wie beim Plasmozytom so gut wie gar nicht. Hier auch mal illustriert. Hier sehen Sie ja auf der X-Achse die tatsächliche Konzentration dieser Parameter und auf der Y-Achse die Ergebnisse mit Teststreifen. Da sehen Sie, dass als Albumin noch gut nachgewiesen werden kann, etwas schlechter die Immunglobuline und für die tubuläre Schaden so wichtigen Mikroglobuline, die lassen sich schon sehr schlecht nur nachweisen und die leichten Ketten zum Beispiel beim Plasmozytom überhaupt nicht. Also wie gesagt, dürfen Sie niemals zur Anwendung bringen. Gut, und was über diese Menge halt hinausgeht, die wir gerade beschrieben haben, das wäre dann eine Makroalbuminurie, die meistens nicht reversibel ist. So, wie wird das im Labor jetzt gemacht mit der Urin-Elektrophorese? Man trägt das den Urin also einfach klassischerweise auf der linken Seite und dann trennt sich das im elektrischen Feld halt nach rechts auf, ja, nach Größe im Wesentlichen. und das große IgG verbleibt hier liegen quasi in der Auftragsstelle. Transferrin wird weiter transportiert und etwa bis zur Mitte das Albumin. Und die ganz kleinen Proteine, die Mikroglobuline, die wandern dann weit nach rechts. So, und hier sehen Sie dann mal, wenn das glomeruläre Filter halt geschädigt ist, dann würde man zunächst mal eine selektive Proteinurie halt haben, ja, eine selektive glomeruläre Proteinurie. Und wenn die Filter weiter geschädigt werden, findet man auch Transferrin oder die Immunglobuline. Wenn das der Fall ist, dann spricht man von einer unselektiven Proteinurie halt. Und wenn man erstmal so weit ist, das sind große Leckagen, die sind meistens nicht mehr reversibel. Und die sind also sehr resistent gegen therapeutisches Ansprechen. Wenn ein Schaden sich zurückbilden würde, da würde man zuerst mal sehen, dass es IgG sich zurückbildet, dann das Transferrin und eventuell später das Albumin. Und auf der anderen Seite haben wir diese Mikroglobuline, Alpha-1, Beta-2 Mikroglobulin, wären die Indikatorsubstanzen, die sprechen für einen tubulären Schaden. Die sind so klein, dass sie immer ausgeschieden werden über die Filter. Aber im Primärhahn, da versucht der Körper im Tubulussystem sie zurück zu resorbieren, weil die als Ressourcen so wichtig sind. Ist der Tubulusapparat allerdings geschädigt durch Ischämie, Pyelonephritis oder beispielsweise auch Medikamente, dann würden diese Substanzen halt auftauchen. Hier sehen Sie hier unten mal, wie weit das dann letztendlich so gehen kann. So. Wie machen die Leute im Labor das? Das ist die klassische Art und Weise. Wir haben hier eine Auftragsstelle und die verschiedenen glomerulären Proteine, die hier gelb dargestellt sind, wandern dann hier im elektrischen Feld. Wie gesagt, das sind Referenzsubstanzen und die Mikroglobuline würden noch weiter halt wandern. Und hier sehen Sie dann insgesamt 5 Patienten in den verschiedenen Lanes, also in den verschiedenen Spuren, sieht man dann, ja, wie der einzelne Patient sich halt darstellt. Und dann können Sie das halt charakterisieren. Und warum macht man diese Differenzierung? Ja, wenn man also eine selektive glomeruläre Proteinurie vorliegen hat, dann kann man auf bestimmte Erkrankungen halt einengen. Beispielsweise solche, die nicht besonders stark die Glomeruli halt schädigen, auf eine Minimal Change Glomerulonephritis oder aber ein Diabetes mellitus im Frühstadium. Haben Sie allerdings auf der einen Seite gefunden, dass das unselektiv ist, dass also Albumin und Immunglobuline vorliegen, dann haben Sie halt aggressive Verlaufsformen vor sich, da müssen Sie sich schon anders verhalten, oder ein Diabetes mellitus ist weit fortgeschritten. Und wenn Sie tubuläre Proteinurien haben, ja, dann wissen Sie, dass Sie einengen können auf andere Entitäten, beispielsweise eine Nierenbeckenentzündung, wie sie hier dargestellt ist, oder eine Analgetika, Nephropathie oder einen ischämischen Schaden. So, 2, 3 kurze Bilder noch. Prärenal, wie sieht das Schädigungsmuster aus? Das ist Ihr Urin quasi, wenn Sie Nieren gesund sind. Da findet man auch beim Gesunden eine ganz leichte Bande vom Albumin. Das ist nicht weiter kritisch, ist sogar gewünscht, weil wir da eine gute Referenz quasi halt haben von der Position und auch von der Menge her. Die Laborärzte machen das im Übrigen anders. Die machen das nicht so mit der Elektrophorese heute, sondern mit großen Messgeräten. Und die würden diese Parameter einfach dann immunologisch bestimmen. Das hat den Vorteil, dass man es automatisieren kann. Es geht viel schneller, viel empfindlicher. Und außerdem können die Laborärzte diesen Parameter dann nicht nur einmal abrechnen, sondern direkt 7-mal. Ja, das ist auch ein gewaltiger Vorteil, den man nicht unterschätzen darf. So, hier die glomerulären sind hier nochmal so gelb dargestellt, die tubulären wären hier grün dargestellt und ein Parameter hatte ich bisher unterschlagen, das wäre das Alpha-2-Makroglobulin. Das ist enorm groß, ja, also 250 Kilodalton und wenn dieser Parameter nachgewiesen wird, dann wissen Sie halt, dass das nicht aus der Niere stammt, der Schaden, sondern es ist eine periphere Einblutung in die Harnwege. Da kann sich aber im einfachsten Fall eine Entzündung oder ein Steinleiten hinter verbergen, kann aber auch eine Neoplasie halt sein. Gut, hier sehen Sie dann eine prärenale Proteinurie. Da hätten wir beispielsweise ein Plasmozytom und das wäre dann Benz-Jones-Monomer, Benz-Jones-Dimer, was Sie nachweisen können. Und dann wird aber die Niere geschädigt, Sie kriegen eine Plasmozytom-Niere. Und dann würden Sie sekundär auch einen tubulären Schaden festmachen können über das Alpha-1-Mikroglobulin. Und in diesem Bereich hier würden allerdings dann auch andere prärenale Proteinurien liegen, beispielsweise bei einer Hämolyse nach einem Schlangengift würden Sie hier das HB, das Freie, finden. Oder wenn Sie eine Rhabdomyolyse haben, beispielsweise bei der Gabe von Statinen, dann würden Sie ebenfalls hier ablagern und können dann sekundär sehr wohl einen tubulären Schaden provozieren. Hier haben Sie dann ein Beispiel für eine glomeruläre Proteinurie. Das würde anfangen damit, dass es zunächst mal selektiv ist, nur Albumin würde vermehrt ausgeschieden und wenn sich das weiter steigert, finden Sie also die wichtigen Markermoleküle Transferrin und die Immunglobuline und wenn sich das bessert, bildet sich das anschließend wieder zurück. Hier sehen Sie, wie die Laborärzte ihre Befunde dann berichten. Die sind heutzutage dann so auch ein bisschen bildlich illustriert, dass man auf einen Blick quasi sieht, was los ist. Und alles, was des Weiteren für die Interpretation wichtig ist, wie das Gesamtprotein, das Kreatinin, Ergebnis der Immunfixation oder Ergebnis der Teststreifen, sind hier schon mal so subsumiert. Und dann würde hier zunächst mal deskriptiv stehen, was für eine Art von Proteinurie das ist, nämlich unselektive, glomeruläre Proteinurie. Und hier hinter werden dann alle Differentialdiagnosen, die man heute so kennt, gelistet. Die müssen Sie also nicht im Lehrbuch nachschlagen oder auswendig lernen, sondern wie gesagt, die Computerprogramme spucken den Befund sofort mit aus. So, dann hätten wir eine tubuläre Proteinurie noch. Da werden also, wenn der Tubulusapparat geschädigt ist, werden diese Substanzen nicht mehr rückresorbiert, sondern erscheinen nicht nur im Primärharn, sondern auch im Endharn. Wie gesagt, Beispiele hatte ich genannt, Ischämien, Pyelonephritis und Ähnliches oder auch verschiedene Medikamente. Und hier ein typisches Beispiel für einen globalen Schaden, einen gemischten Schaden. Das findet man relativ häufig, wenn jemand einen Diabetes mellitus hat. Ausgeprägt haben wir dann eine glomeruläre Proteinurie und nach einigen Jahren ist es so, dass das Tubulussystem ebenfalls geschädigt wird, weil es nicht damit klarkommt, dass es so viele Proteine zurücknehmen kann und dann haben Sie also eine gemischte tubuläre Proteinurie, terminale Niereninsuffizienz geht damit typischerweise einher. Und dann kommt das letzte Bild noch. Das wäre jetzt eine postrenale Proteinurie, da hatte ich Ihnen gesagt, das Markermolekül ist das Alpha-2-Makroglobulin enorm groß, 250 Kilodalton im Vergleich zu 70 beim Albumin. Und wann immer Sie das finden, da können Sie darauf schließen, dass es also aus einer peripheren Blutung quasi hervorgeht, über eine Entzündung, ein Steinleiden, aber auch neoplastische Entwicklungen. Und dann hätten wir jetzt letztendlich dasselbe Bild, als wenn Sie das Blut unmittelbar elektrophoretisch halt auftrennen würden. So sieht postrenale, ja das ist kein guter. So, und im Seminar werden wir dann Urintests streifen und die Urinsedimente halt durchzusprechen haben. Okay, das ist dann für heute gewesen. Besten Dank.